Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Im Hebräer 11, wir überspringen ein paar Beispiele. Den Abel lassen wir weg, den Henoch lassen wir weg und den Noah lassen wir weg. Und dann landen wir beim Abraham. Abraham, der wird einige Male als Beispiel dort benutzt, um den Charakter des Glaubens zu verdeutlichen oder dass das, was dort sichtbar wird. Und wir werden uns heute mit dem Abraham beschäftigen und morgen dann auch nochmal. Für heute lese ich die Verse 9 und 10 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs, wo es heißt, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande. Wie in einem fremden Lande und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham, wenn wir so ein bisschen reingucken und rekapitulieren, das, was wir aus seiner Biografie wissen, der steht ja so ein bisschen wie ein Monolith in der Bibel. Er taucht ja immer wieder auf. Das hat natürlich etwas mit zu tun, weil die konkrete Geschichte Gottes mit den Menschen, wo es dann auch mit ganz gezielten Schritten auf das Kommen des Erlösers hingeht, ist dieser Abraham der Anfang. Und er hat ein paar Sachen, die wir aus seiner Biografie wissen, die da schon manches auch besonders machen. Von daher ist gut, dass wir uns ein bisschen mit ihm auch beschäftigen in dem Ganzen. Wenn wir diese zwei Verse, die wir jetzt gelesen haben, uns angucken, dann ist da eine ganz spezielle Frage drin. Abraham, 75 Jahre alt, habe ich noch ein paar Tage dazu. Als Gott ihn ruft und sagt, geh jetzt mal weg von da, wo du bist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal drüber gewundert habt, da ist ja gar keine Frage. Es steht zumindest nicht drin. Doch, die Frage war da, denn wir haben die Antwort. Also diese Frage, ja und wohin? Die steht so nicht drin, aber wir haben die Antwort, nämlich, dass Gott ihm sagt, ich sag mal mit meinen eigenen Worten, bleib ganz dicht bei mir. In unseren Bibeln heißt es normalerweise, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Es meint aber, bleib ganz dicht bei mir. 75 Jahre alt war er, als er starb, 175. Wir reden also über einen Zeitraum von 100 Lebensjahren. Und diese 100 Lebensjahre sind geprägt von einem totalen Provisorium. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Gott hat ihm gesagt, das, wohin ich dich führe, das gebe ich dir, das ist dir. Entschuldigung, das war jetzt hessische Grammatik. Ist halt inzwischen auch ein bisschen drin. Das ist dir. Und nach 100 Jahren, das einzige bisschen, was er da hatte, das war das, wo er seine Frau beerdigt hat. 100 Jahre Provisorium. Und das geht sogar noch weiter. Wenn wir hier in den Vers reingucken, dann lesen wir, und auch Isaak und auch Jakob. Das war also noch ein bisschen länger. Die Verheißung Gottes war gegeben. Und da war nichts von zu sehen. Es blieb alles provisorisch. Und jetzt lasst uns mal so ein kleines bisschen nur daran denken, wie sehr wir auch in unserer Kultur hier immer auf etwas Sicheres, auf was wir uns verlassen können, aus sind. Also wenn ich so ein bisschen da, wo ich in diesen 2-3 Tagen schon mal ein bisschen vorbeigeguckt habe, Da kann ich nur sagen, Mann, habt ihr schöne Häuser. Das ist so richtig sicher, das sieht aus fast wie, ich hätte jetzt fast gesagt, fast wie für die Ewigkeit gebaut, nie so lange hält es auch nicht, aber es ist ein Stückchen, wir sind so auf Sicherheit, auf etwas Verlässliches angelegt und wenn etwas zu provisorisch wird, dann kriegen wir gleich Schwierigkeiten. Ich nehme dieses dumme Beispiel nochmal. Manche von euch sind im Homeoffice oder haben zumindest was zu tun und dann knickt das Internet weg und dann haben wir schon ein dickes Problem. Nicht mal das können wir so richtig gut aushalten, dann fangen wir an zu hudeln und kommen in Stress. Und dann stehen wir da und wenn wir versuchen, das so ein bisschen zu überlegen, ein bisschen zu begreifen, wir tun uns unsagbar schwer mit etwas Provisorischem, wo wir nicht wissen, wie das weitergeht. Und da kannst du alles mit reinbauen. Wie ist das? Arbeitslos. Und dann hängst du da. Wir machen das gerade mit Tochter Nummer 4 durch, die in der Gastronomie arbeitete. Ja, muss man so sagen, arbeitete. 12 Monate Kurzarbeit, davon 5 Monate Kurzarbeitergeld. Da stehst du auf dem Schlauch. Oder aber, jetzt wenn ich dran denke, wo einem auf einmal deutlich wird, auch unsere Gesundheit ist provisorisch und da wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen. Was machst du damit? Wie hältst du das aus? Oder muss ich sagen, hältst du das überhaupt aus? Und wenn wir ehrlich sind, wir haben uns zwar an Sicherheiten gewöhnt und trotzdem taucht dieses Provisorische immer wieder auf. Ich habe manches Mal gedacht, noch als ich drüben in Thailand war, vor 3, 4 Jahren hat das Gesundheitsministerium verlauten lassen hier von Deutschland, im Jahr 2030 haben wir den Krebs endgültig besiegt. Und man hat diese Hoffnung ja genährt, irgendwann haben wir das alles im Griff und dann ist das sicher. Und jetzt kommen da diese ganz kleinen unsichtbaren Tierchen an und hauen uns völlig aus den Schuhen in allen Bereichen. Und wir merken, denke ich, in dieser Zeit sehr viel von diesem Provisorium, in dem wir eigentlich leben. Eine Feststellung, die im nächsten Kapitel des Hebräerbriefes auch dann so deutlich wird, wenn es da heißt, wir haben hier nichts Verlässliches. In den Worten der Übersetzung, wir haben hier keine bleibende Stadt und da geht es ja nicht nur um Wohnplatz. Wir haben hier nichts Verlässliches. Wir leben im Provisorium. Wie gehe ich damit um? Wie kriege ich das hin? Wie hat der Abraham das hingekriegt? Der ist keine Idealfigur. Also wenn man da mal reinguckt, da sind viele Sachen, wo man sagt, guck's dir an und mach's anders. Das ist dann schon auch so. Aber es gibt so ein paar Dinge, die wir an seiner Biografie im Positiven und auch im Negativen sehen. Und wenn das so aufgeschrieben ist, dann denke ich, ist das wichtig für uns, dass wir daraus lernen. Das Erste, was wir bei ihm entdecken, ist dieses, ich vertraue dem Wort Gottes mehr als meiner Erfahrung. Das ist nicht einfach. Das ist dem Abraham nicht leicht gefallen. Es fällt uns nicht leicht. Das ist dem Mose nicht leicht gefallen. Und wir sehen eben in der Bibel dann auch ein Stück von einer Biografie, wo wir das so ein bisschen entdecken können. Das Negativbeispiel, 4. Mose, Kapitel 20. Im einen oder anderen wird dieser Bericht dort gegenwärtig sein. Mose und all die Israeliten raus aus Ägypten kommen an eine Stelle in der Wüste, dort, wo auf einmal nichts mehr zu trinken ist. Die sind völlig verzweifelt, jammern, bis dahin, dass sie sogar überlegen, nicht nur den Mose in die Wüste zu schicken, da war er eh, sondern dann auch so ein bisschen gucken, wie lange er das aushält, wenn ihm die Steine an den Kopf fliegen. Mose redet mit Gott. Gott sagt ihm, guck mal, nimm deinen Stab, schlag an den Felsen und dann wird Wasser rauskommen. Er macht das, er schlägt auf diesen Felsen, Wasser kommt und es heißt dann im Text, und das ganze Volk trank sich satt. 38,5 Jahre später, Mose ist wieder mit diesem Volk, das waren ja meistens schon neue Leute, denn die meisten, die aus Ägypten raus sind, haben ihr Leben ausgehaucht in der Wüste, es war eine neue Generation, steht wieder an dieser gleichen Stelle, kein Wasser, die Motzen, die sind noch aggressiver da drin, dass sie sagen, Mose, du bist ja wohl der allerletzte, sagen das wahrscheinlich noch ganz anders, die Worte will ich mal gar nicht gebrauchen, die einem dazu einfallen, du bist ja nun wirklich der allerletzte, du hast uns hier hingebracht, um uns in der Wüste umzubringen. Ist wieder die Tendenz mit den Steinen und so, Mose geht wieder zu Gott und sagt, weißt du, die hängen mir langsam zum Halse raus. Ich halte die nicht mehr aus. Und Gott sagt zu Mose, hast du das eigentlich gemerkt? Es bin ich, gegen den sie motzen. Und dann sagt Gott ihm, Mose, pass mal auf, du gehst jetzt zu dem Felsen und redest zu ihm. Mose macht das, geht zu dem Felsen und dann schaltet der Schalter um. Seine Erfahrung von vor 38,5 Jahren war auf einmal wichtiger als das, was Gott sagt. Er redet zum Volk in einer etwas unfreundlichen Weise. Er knallt denen das alles vor den Latz, was sich in über 38 Jahren aufgespart hat. Kippt wirklich seinen ganzen Frust denen vor die Füße, geigt denen ordentlich die Meinung und dann nimmt er seinen Stab und schlägt auf den Felsen. Das Merkwürdige, was passiert, es kommt Wasser raus und sogar mehr als vorher. Es gibt einen ganz kleinen Zusatz da, wenn es heißt, und das ganze Volk trank sich satt und auch all ihr Vieh. Da haben wir ein Beispiel, da hat jemand seiner Erfahrung mehr vertraut als dem Wort Gottes. Gott hatte gesagt, mach es so. Mose hat gesagt, ich weiß, wie es geht. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp. Ich weiß, wie es geht und so mache ich das. Und es sieht ja aus, war alles richtig. Gott hat gesegnet. Sein Misstrauen. Und dann sagt Gott zu diesem Mose, Mose, pass mal auf. Weil du meinem Wort nicht vertraut hast, ist für dich die Tür nach Kanaan zu. Wie halte ich ein Provisorium aus? Das andere Beispiel, was wir da sehen, das ist der Stephanus in der Apostelgeschichte. Einer, der in der Gewissheit lebte und handelte, dieser Jesus, der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist, ist wirklich Gott. Ist der, der alle Macht hat über alles. Das ist der, der mir einen Auftrag gegeben hat, seine Botschaft der Rettung weiterzusagen. Das tut er, dann wird er gegriffen, irgendwo in eine Vertiefung hineingeschmissen. Und mit großer Freude ist da die Gruppe, die, wie sagt der Paulus, der als Beobachter dabei stand, später mal, ich hatte ein großes Gefallen daran, wie die Steine auf diesen Mann flogen und ihn langsam und sicher zu Tode brachten, indem sie ihm den Kopf zerschmetterten. Und dieser Mann sagt, ich sehe, den Himmel offen. Ich sehe den Sohn des Menschen. Ich sehe diesen Jesus, von dem ich geredet habe, zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen. Alles, was er erfahren hat, widersprach dem, was Jesus gesagt hatte, über das, was denen zusteht, die sich auf diesen Jesus einlassen. Und während ihm die Steine den Kopf zerschlagen, hält er fest an diese Verheißung gegen seine Erfahrung. Ist das bei uns so in den Provisorien, die wir haben, in den Unsicherheiten, da wo der Boden unter den Füßen wegrutscht? Auf was gucken wir? Auf was verlassen wir uns? Auf das, was wir erleben, und wir haben, wenn wir ehrlich sind, in der Regel mehr Negativerfahrung oder die wir als negativ verbuchen, als positive. Manches Mal hängt es auch mit zusammen, weil wir uns die schlechten Dinge besser merken. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und das betrifft auf der einen Seite Umgang mit Menschen. Nicht? Merken wir uns ja auch ziemlich gut, wenn uns da mal wirklich einer völlig quer gekommen ist. Das merken wir uns gut und das behalten wir uns auch. Oder gucken wir wirklich auf das, was Gott uns in seinem Wort sagt, dass das gilt, dass wir von daher leben, trotz und manches Mal auch gegen unsere Erfahrung. Das ist eine Sache, die hat was mit Entscheidung zu tun. Die hat auch was damit zu tun, dass wir das einüben. Und wir entdecken, dass das ist keine moderne Geschichte. Nee, kann ja auch gar nicht sein, wenn das schon bei Abraham, wenn das schon bei Mose angefangen hat. Aber wir entdecken das immer wieder, auch in den Psalmen. Einer, wo das so ganz deutlich wird, ist der Psalm 73, wo es heißt, als ich gesehen habe, Erfahrung, wie es denen, Gott, die nicht nach dir fragen, so unwahrscheinlich gut geht, bin ich fast verrückt geworden. Ich bin hier irre dran geworden und habe mich gefragt, was macht das für einen Sinn, Gott, dass ich an dir festhalte? Denen, die völlig daneben leben, denen geht's gut. Mir geht es sauschlecht. Und dann kommt dieser ganze Block, wo er das nochmal versucht, einzeln auch zu formulieren an diesen Punkt. Und das ging mir so, ich war so auf einer schiefen Ebene, dass ich fast völlig weggerutscht wäre. Ich habe es nicht mehr gekonnt. Und dann sagt er, bis zu dem Punkt, wo ich Gott in deine Nähe gekommen bin, wo ich mich dir ausgesetzt habe, wo ich in dein Heiligtum gegangen bin, dann habe ich auf einmal gemerkt, das ist anders. Das ging den Gottlosen immer noch gut und es ging ihm immer noch schlecht. Aber er sagt dann, und dennoch, ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mich jetzt auch neu dafür entschieden. Ich bleibe bei dir. Ich gehe da nicht weg. Ich bleibe bei dir. Und das Ergebnis, was er dann formuliert, ist, mir aber, im Vergleich zu all den anderen, woran er gerade noch gelitten hat, mir aber ist die Nähe meines Gottes mein Glück. Ich bin zurückgekommen zu dem, was du sagst. Das Zweite, wie kann ich mit Provisorien leben? Und das ist ein relativ, es ist noch ein bisschen schwieriger vielleicht sogar. Es zieht sich aber auch durchs gesamte Wort Gottes durch. Es geht um den Zeitpunkt dabei. Oder anders formuliert, ich kürze von Gott verordnete Wartezeiten nicht ab. Es gibt es immer wieder, dass Gott Wartezeiten, manches Mal ist es sehr deutlich, manches Mal kriegen wir das gar nicht so mit, dass Gott Wartezeiten in unser Leben hineinordnet und die können wir nicht ohne merkwürdige Folgen abkürzen. So, Querweg durch den Wald und dann sind wir schneller da, funktioniert an dem Punkt nicht. Auch da wieder zwei Beispiele. Das eine ist Abraham selbst. Gott kommt zu ihm und sagt, Abraham, aus dir wird ein Volk werden, was so groß ist, dass du es nicht zählen kannst. Wir kennen dieses Bild wie die Sterne am Himmel oder wie die Sandkörner am Meer. Es kriegen wir nicht hin, dass wir das zählen. Also auf jeden Fall sehr viel. Und ihr kennt, denke ich, so das Ergebnis. Seine Frau sagt, naja, der da oben im Himmel mag zwar Ahnung von Theologie haben, aber in Bio braucht er Nachhilfe. Ich bin in dem Alter, sagt sie, da geht nichts mehr. Und dann sagt sie auch noch, und mein Herr ist übrigens die einzige Stelle, wo sie den Abraham Herr nennt, auch wenn der Petrus das später mal zitiert. Und auch mein Herr ist schon sehr alt. Man kann das auch anders ausdrücken, das spare ich mir heute mal. Also da läuft auch nichts mehr. Gott wiederholt diese Zusage nochmal ganz direkt, 11 Jahre später. Dazwischen wissen wir nicht, dass Gott direkt mit Abraham geredet hat. Und dann nochmal 13 Jahre später. 24 Jahre liegen dazwischen. Und überlegt mal, wenn wir manches Mal beten um etwas und dieser Gott handelt nicht schnell genug, was läuft dann bei uns ab? Da hat Gott gesagt, Abraham, von dir werden so viel Nachkommen kommen, dass du sie nicht mehr zählen kannst. 11 Jahre passiert nichts, außer eine Wiederholung dieser Verheißung und dann nochmal 13 Jahre, nochmal das Gleiche. Aber die Sarah, kluge Frau, die muss eine unheimliche Managementbegabung gehabt haben. Die managte ihren Abraham nämlich gewaltig. Müsst ihr mal lesen, so mal so schön nacheinander. Die sagt ihm immer schon schön, wo es lang geht. Auch in diesem Punkt sagte Abraham, ich habe eine Lösung für das Problem. Das ist kulturkonform, das können wir so machen, das passt in unsere Zeit rein. Meine Magd, meine Sklavin, die ich aus Ägypten mitgebracht habe, die kriegst du und dann sorgst du dafür, dass die mir einen Sohn gebärt. Und der macht das. Der sagt nicht nee, der sagt, jawohl. Das läuft dann auch so. Und diese Frau, die Hagar, kriegt auch einen Sohn. Und dann sagt Gott, nö, das ist aber nicht der, den ich dir verheißen habe. Der, den ich verheißen habe, der kommt von der Sarah. Und nicht von irgendwem anders. Und wenn ich sage, ich kann von Gott verordnete Wartezeiten nicht abkürzen, dann wird es da deutlich. Sie haben den Weg abgekürzt. Und wenn wir angucken, die Nachfahren des Isaak und die Nachfahren des Ishmael, dann haben wir den heutigen Nahostkonflikt immer noch da. Eine kleine Abkürzung und hat Folgen bis in unsere Zeit. Es geht nicht. Oder noch gravierender, wenn wir genau ins Hebräische reingucken, dann entdecken wir einige Kapitel vorher was. Die Menschen haben rebelliert gegen Gott, haben sich von ihm losgesagt, aufgrund dieses Versprechens, wenn ihr das tut, was ich getan habe, sagt dieses merkwürdige Wesen da in dem Baum, dann werdet ihr selber eure eigenen Götter sein. Da gibt es ja dieses, wenn das die Asiaten, mit denen ich es zu tun gehabt hätte, gewesen wären, die ersten beiden, wäre es anders ausgegangen, die hätten die Schlange gegrillt und nicht das Obst gegessen. Die haben also dann gehorcht, haben das getan. Es war dann deutlich, der Bruch zwischen Mensch und Gott war vollzogen. Und dann in diesem Gespräch, was Gott mit den Menschen führt, sagt er, und ich werde dafür sorgen, dass ein Mann aus der Frau geboren wird, der das wieder in Ordnung bringt. Der wird dir, das ist wieder der mit den 5 Buchstaben und 2 A's, ne? Dir Satan den Kopf zertreten und wird dabei von dir getötet werden. Gewisse Zeit später, Eva wird schwanger und nennt ihren ersten Sohn Kain. In den meisten deutschen Übersetzungen ist das so übersetzt, dass es heißt, ich habe mit Gottes Hilfe einen Sohn geboren. Die hebräische Formulierung, die da steht, ist ein bisschen anders. Es scheint nur eine Nuance zu sein, die wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Da heißt es nämlich, mit Gottes Hilfe habe ich den Sohn geboren. Nämlich mit Blick auf die Verheißung, die Gott gegeben hat, der wird kommen, vom Weibe geboren. Und der bringt das, was ihr in den Dreck gefahren habt, wieder raus. Der löst das Problem. Und jetzt ist dieser erste Sohn von der Eva geboren und sagt, das ist er. Ich habe diesen Mann geboren, mit Gottes Hilfe. Und sie war sich wohl ziemlich gewiss dabei, der ist es. Die Namensgebung ist sehr deutlich. Und wenn man dann nimmt, der zweite Sohn, der war im Vergleich dazu relativ unwichtig. Es ist halt so ein bisschen Dampf, der darum geht, wo die Vergänglichkeit im Namen schon ausgedrückt wird. Naja, das war halt der zweite. Der ist gar nicht so dran. Rauch, Vergänglichkeit heißt der. Oder anders ausgedrückt, auf den brauchst du gar nicht so richtig zählen, auf den Abel. Der spielt nicht diese Rolle. Der Kain, der ist es. Und wenn wir das so ein bisschen versuchen, uns vor Augen zu führen, könnt ihr euch vorstellen, wie da die Erziehung lief? In was für eine Position mit dem Kain ständig geredet wurde? Du bist der ganz Spezielle. Auf dir liegt die Hoffnung, jetzt hätte ich fast gesagt, der Welt, vielleicht auch nur, auf dir liegt unsere Hoffnung. Du bist der, der das wieder in Ordnung bringt und das ist deine Bestimmung von Gott. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hört das 20, 25, 30 Jahre immer wieder in der Weise. Was passiert da mit dir? Und dann? Die Folge zeigt sehr deutlich, nee. Gott hat die Verheißung nicht zurückgenommen, das nicht. Aber diese Zeit, die Gott reingeordnet hat, ist nicht abkürzbar gewesen. Für Eva nicht und für auch sonst niemanden. Und wenn ich dann gucke, was sagt der Paulus im Galaterbrief über das, was wir Weihnachten nennen. Der sagt ja sowieso nicht so sehr viel über Weihnachten, ne? Der redet vielmehr über Karfreitag und Ostern. Weihnachten taucht bei ihm fast nicht auf, da hat man den Eindruck, es ist ein Stück vom Kalender abgeschnitten. Also die einzige ganz direkte Äußerung, die er da so macht, so ganz konzentriert ist, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn vom Weibe geboren. Das war nicht abkürzbar. Das ging keinen Tag früher. Und es passierte auch keinen Tag später. Das ist die andere Seite, die mit dazugehört. Wie kann ich mit einem Provisorium leben, dass ich von Gott verordnete Wartezeiten akzeptiere? Das hat auch mal manches Mal was damit zu tun, dass ich warten kann auf die Antwort Gottes. Und wenn wir manches Mal auch so beten um Dinge, die uns wichtig sind, ich habe so den Eindruck, wir sind an manchen Punkten sehr, sehr schnell fertig damit. Wir haben gebetet, sagen Amen und rennen dann los und manches Mal fangen wir an, selber zu handeln. Also im Prinzip ein selbsterfülltes Gebet. Und ich habe so den Eindruck, und das kenne ich auch so ein bisschen, die wichtigste Zeit oft an unseren Gebeten sind die 15 Minuten nach dem Amen. Wir wundern uns manches Mal, dass Gott nicht redet und lassen ihn gar nicht zu Wort kommen. Auch da gehört es dazu, ich kürze von Gott verordnete Wartezeiten nicht ab. Ich habe heute am Vormittag Gespräch mit dem jungen Mann gehabt, nicht von hier, der so ein bisschen seine Lebensplanung überdenkt und dann hat er mir erzählt, er hat eine hoffnungsvolle junge Dame im Auge und dann schilderte er das, wie das so ist. Und dann fragte er, meinst du, dass das zusammenpasst? Nach all dem, was er geschildert hat, musste ich ihm sagen, du, ich glaube, das wird schwierig. Und er sagte dann, weißt du, ich bin jetzt eigentlich erleichtert über diese Antwort. Ich war mir so unsicher. Und dann kam die Frage, und was mache ich damit? Und dann erzählte er noch von jemand anderem. Und ich sagte, du hast drei Wege dabei. Und einer davon ist, warte doch mal. Wir beten darüber, ob und wie Gott führt. Aber warte es doch auch mal ein kleines Stückchen ab. Du wirst es nicht abkürzen können. Und jeder Schnellschuss, den du dir jetzt erlaubst, das klappt nicht. Und wenn es klar ist von Gott, dann geh den nächsten Schritt weiter. Und wir entdecken hier, und das ist immer auch ein Stückchen eine der Begründungen, die wir im Hebräer 11 haben, ein drittes bei Abraham. Ich weiß um die Endlichkeit dieser Welt. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber ich habe oft den Eindruck, auch fromme Menschen leben mehr mit Blick auf den Friedhof hin, als auf die neue Welt Gottes. Dass man das viel mehr so als Punkt, fast hätte ich gesagt als Zielpunkt, nein, das wäre zu stark, aber so hat und irgendwo das, was da weiter ist, das rutscht so ein bisschen weg. Ich denke da an einen alten Rabbiner in Polen in der Zeit vor dem Dritten Reich, der da in einem von diesen Städtels wohnte, war bekannt als weiser Mann. Ein durchreisender Geschäftsmann kam zu ihm nach Erledigung seiner Geschäfte, um einfach noch so ein bisschen Zuspruch zu kriegen. Diese Gelegenheiten hat man gerne genutzt. Und nachdem man sich so unterhalten hatte, sagte dieser Mann zu diesem Rabbi, Rabbi, ich habe noch mal eine Frage. Ich stehe hier in deinem Haus, ich sehe einen Tisch, zwei Stühle, ein Bett, einen Schrank mit Büchern. Wo hast du deine Möbel? Nach einem kleinen Moment der Überlegen, sagte er, ich beantworte dir das mit einer Gegenfrage. Wo hast du deine Möbel? Und dieser Geschäftsmann sagt, ich bin auf der Durchreise. Ich auch. Ich bin auf der Durchreise. Ich weiß um die Endlichkeit dieser Welt. Ich weiß, dass das, wo ich hier lebe, ist nichts Neues für alle von uns, aber wir vergessen das manches Mal so. Ich weiß um die Endlichkeit all dessen, was ich hier tue, all dessen, was ich hier aufgebaut habe. Es bleibt endlich. Es kommt zu einem Punkt, wo es da kein Weiter mehr gibt. All die Dinge, mit denen ich mein Leben ausschmücke und mit denen ich mein Leben umgebe, es bleibt endlich. und ich werde mich nicht daran festhalten. Wenn es hier von Abraham heißt, er wohnte in Zelten, 100 Jahre, sein Sohn mit seiner Familie, sein Enkel mit seiner Großfamilie, 12 Söhne, mindestens eine Tochter, wahrscheinlich waren es noch mehr, die gar nicht erwähnt sind. Man wohnte in Zelten. Man hatte nichts Festes, weil das bewusst war, ich weiß, das, was ich hier lebe, ist nur vorübergehend. Es ist nicht mein Ziel. Und dazu gehört dann auch das, wie komme ich mit Provisorien zurecht? Ich richte mich aus auf die neue Welt Gottes. Und ich füge mal dazu, danach sehne ich mich. Wir beten so oft das Vater unser, sprechen diese Worte nach und sind vielleicht doch nicht dabei, weil wir einfach übersehen, das, was Jesus da sagt, was so mit Ausrichtung zu tun hat. Das, was wir als die erste Bitte bezeichnen, es heißt, dein Reich komme. Darauf will ich mich ausrichten. Darauf konzentriere ich mich. Und für mich war das eine Sache dort in Thailand gerade bei Trauungen, eine ganz, ganz großartige Sache. Wir haben für diese Gemeinden in den Bergen die Trauformel ein bisschen verändert von der Kirchenordnung. Die Kirchenordnung sagt das ganz ähnlich wie hier auch, wenn das dann zum Schluss heißt, und so erkläre ich euch nun zu Mann und Frau, bis dass der Tod euch scheidet. Wir haben das verändert. Und ich bin begeistert davon, dass man das so macht und dass das nicht nur eine Einzelsache war, sondern eigentlich für alle betrifft. Da ist diese Proklamation am Ende, so erkläre ich euch nun zu Mann und Frau, bis Jesus wiederkommt oder der Tod euch scheidet. Das ist die zweite Rubrik, die da ist. Dass die Ausrichtung dann auch klar ist. Und ich will das mit ein paar Fragen formulieren. Entschuldigung, dass ich da immer mal drauf gucke. Ich habe gesagt, ich soll so 7:55 dann so langsam zum Schluss kommen. Hat eben auch was mit der Situation in unserer jetzigen Zeit zu tun. Ich will da noch mal eine Frage dazu tun. Tut es uns noch weh, dass wir noch nicht ganz bei Jesus sind? Das ist eine Frage, die kann man nicht so schnell und so einfach beantworten. Tut es uns noch weh, dass wir noch nicht ganz bei Jesus sind? Das meint eigentlich Sehnsucht. Wenn es heißt, in den Psalmen immer wieder, ich sehne mich nach dir, Gott. Ich will bei dir sein. Und auch im Neuen Testament klingt das immer wieder durch und in dem Abschluss der Offenbarung, da wird das auch nochmal deutlich, wenn da das Gebet der Gemeinde so zusammengefasst, komm, Herr Jesus. Und vorher heißt es, wie lange müssen wir noch warten? Tut uns das noch weh, dass wir noch nicht ganz bei Jesus sind? Und das hat nichts mit Weltverneinung zu tun und fehlender Lebensfreude. Nein, überhaupt nicht. Aber ist uns das noch klar? 3 Fragen zum Mitnehmen dazu. Wo hast du deinen Angelpunkt? Wo machst du dich fest? Mit all dem, was dein Leben ausmacht. Nach dem, was der Hebräerbrief schreibt, da heißt es, erwartete der Abraham auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selber ist. Die zweite Frage, freust du dich darauf, bei Jesus zu sein? Und ich meine jetzt nicht, wenn es dir besonders schlecht geht, sondern ob das eine echte Freude darauf ist, das zeigt sich dann, wenn es dir gut geht. Und du dich dann darauf freust, bei Jesus zu sein. Dann ist es zumindest echt. Wenn es einem schlecht geht, ist es ja manches Mal, ich will da nur eigentlich raus aus dieser blöden Situation. Und eine Frage, die daraus resultiert, woran zeigt sich das, wenn es denn so ist, in deinem Leben? Wird das irgendwo sichtbar, dass du dich darauf freust, bei Gott zu sein? Eine Aussage im Neuen Testament, die so ein bisschen uns in dieser Ausrichtung hilft, als der Paulus das einmal so sagt, ist leider eine merkwürdige Übersetzung ins Deutsche. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Wir Deutschen hören dann meistens, ich will jetzt tot gehen. Ne? Das ist das, was da assoziiert wird. Da steht aber ein ganz, ganz merkwürdiges Wort. Das kommt auch nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Und das, was wir mit abscheiden übersetzen ins Deutsche, das ist ein Wort aus der Ingenieursprache. Und zwar dieser Punkt, wenn ein Schiff das erste Mal aus der Werft herausfährt und auf den Ozean kommt. Und wenn wir das im Blick haben, dann heißt das, ich habe Lust dazu, nicht tot zu gehen, sondern meiner ureigensten Bestimmung gerecht zu werden. Schiffe sind fürs Meer gebaut, nicht fürs Dock. Schiffe gehören ins Wasser und nicht nur in die Reparaturwerft. Dann sollte man sie abwracken. Gorch Fock. Das bringt dann nichts, wenn das nur zur Reparatur ansteht. Kann man ein Museum draus machen, ist auch okay. Aber ich habe Lust darauf. Ich bin gierig danach. Ich sehne mich danach, da zu sein, was meine eigentliche Bestimmung ist, nämlich bei Gott. Und wenn ich von daher komme, dann werden die vielen Dinge, die ich in dieser Welt, in diesem meinem so geschöpflichen Leben genieße, ihren richtigen Stellenwert bekommen. Es geht nicht um Verneinung von Dingen, die schön sind, die uns gut tun, die wir genießen. Das ist nicht der Punkt, überhaupt nicht. Den finden wir so in der Bibel auch nicht. Sondern es geht darum, dass ich wirklich weiß, ich habe etwas, wo ich eigentlich hingehöre. Und wenn ich das weiß und akzeptiere, ich bin nur auf der Durchreise, dann werde ich auch mit den großen und auch mit den kleinen Provisorien zurechtkommen. Ich werde sie zumindest leben können. Das heißt nicht, dass ich dann vor Andacht schmatze und das heißt auch nicht, dass ich mich in den Provisorien besonders wohlfühle. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber ich werde sie leben können. Von Abraham heißt es 100 Jahre Provisorium. Und der Mann schien nicht mal wirklich aufs Ganze gesehen unglücklich dabei gewesen zu sein. Und das gelingt nur, wenn ich A, dem Wort Gottes mehr vertraue als meinem Wort. Wenn ich B, mich darauf einlasse, was Gott reinordnet, auch an Wartezeiten in mein Leben. Und wenn ich im Weiteren die Endlichkeit all dessen, was ich hier habe, akzeptiere und mich von daher aus richte auf das, was Gott vorbereitet hat. Eine der für mich großartigsten Bach-Kantaten, wer sie mal hören will, googelt es mal und hört es euch im Internet an, gibt es etliche Aufnahmen von drin, ist die mit der Nummer 82, ist wohl eine der wenigen, wo der Bach selber den Text zugeschrieben hat und nicht von woanders her genommen hat. Ich habe genug. Und in dieser Eingangsarie ist auch kein Chor dabei. Und ich denke mal, das hat so einen Grund, weil das so ein bisschen wie ein Bekenntnis war. Ich habe genug. Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, auf meine begierigen Arme genommen. Das wird dann so ein bisschen ausgeführt. Und dann kommt die Hammerarie. Und das ist eine ganz, ganz fröhliche Melodie. Ich freue mich auf meinen Tod. Und da geht's nicht ums Sterben in dem Text, sondern es geht, ich freue mich darauf, endlich bei meinem Jesus zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wo machst du deinen Anker fest? Und woran zeigt sich das dann auch in deinem Leben?